Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Reich der Mitte. Ich bin der Daniel und heute geht es weiter mit meiner Reihe Alles über Tee. Ihr habt mir mit eurem sehr großen Interesse an Tee ein ganz klares Signal gesendet, weshalb ich mich auch dazu entschieden habe, das Thema auf 3 Folgen auszuweiten und den verbleibenden Themen mehr Platz einräume. Und heute geht es daher um den Anbau, die Verarbeitung von Tee und generell, welche Sorten Tee in China existieren. Und die 3. Folge widmet sich dann der Teekultur, wozu auch die Teezeremonie gehört. Starten wir also direkt mit dem Anbau von Tee. Bevor Tee überhaupt angebaut wurde, wurde er einfach von wilden Teebäumen gewonnen. Die wachsen beispielsweise in den Regenwäldern der Provinzen Sichuan, Yunnan und Guizhou. Und dort gibt es bis heute einige sehr, sehr alte Teebäume, die erstaunliche Größen erreicht haben, viele über 10 Meter hoch. Und der Titel König der Teebäume geht ganz klar an den 1700 Jahre alten und 32 Meter hohen Teebaum im Regenwald von Yunnan. Irgendwann fand man dann aber auch heraus, wie man Tee selbst anbauen kann. Tee liebt nämlich warme, feuchte und schattige Plätzchen mit Temperaturen zwischen 18 und 25 Grad. Ab etwa 5 Grad hört ein Teebaum auf zu wachsen und bei über 40 Grad wird sein Tod sehr, sehr wahrscheinlich. Außerdem ist Tee sehr anspruchsvoll, was den Wassergehalt im Boden und in der Luft angeht. Sonne und Erde spielen eine entscheidende Rolle für das Wachstum und selbst die Höhenlage hat einen großen Effekt auf den Tee. Tee anzubauen ist also ganz schön komplex und es ist auch nicht verwunderlich, dass es viele Veränderungen durch neue Erkenntnisse über die Jahrtausende gab. Lu Yu beschreibt in seinem Buch des Tees Teebäume folgendermaßen. Tee. Sein Baum sieht aus wie Melonenrohr, seine Blätter wie Gardenien, seine Blüten sind wie weiße Rosenbüsche, seine Frucht wie von Palmen, seine Stängel wie von Nelken und seine Wurzel wie von Walnüssen. Angebaute Teebäume werden anders als ihre wilden Kollegen nur bis zu 5 Meter hoch, da sie natürlich geschnitten werden. Von einem 10 Meter hohen Teebaum lässt sich auch einfach viel schlechter pflücken, ganz abgesehen von den Platzproblemen, die das mit sich bringt. Das Aussehen von Teebäumen hat sich durch die jahrtausendelange Tradition auch stark verändert. Waren es damals riesige Bäume, sind es heute oft nur noch kurze Sträucher und auch die Bedingungen, unter denen Tee wächst und gedeiht, haben sich stark geändert. Hauptsächlich wird Tee immer noch im Süden Chinas angebaut, da dort die natürlichen Gegebenheiten passen. Allerdings wurden mit fortschreitendem Wissen und Technik auch das Gebiet erweitert, in dem Tee angebaut wird. Während der Tang-Dynastie gab es nur 8 Regionen, in denen Tee angebaut wurde. Bis zur Song-Dynastie hatte sich der Teeanbau aber auch schon auf den Großteil Südchinas ausgeweitet und bis zur Ming-Dynastie hatte sich das Bild entwickelt, das wir bis heute kennen. Seit dieser Zeit wird Tee in den Provinzen Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shandong, Sichuan, Yunnan und Zhejiang angebaut. Und mit Heilongjiang ist auch die nördlichste Provinz Chinas dabei. Lange Zeit galt allerdings wilder Tee als der bessere Tee. Und da der Tributtee an die Kaiser nur der beste Tee jeder Region sein durfte, wurde dieser von wilden Teebäumen gepflückt. Allerdings überstieg der Bedarf der Monarchen irgendwann die Menge an Tee, die von wilden Teebäumen gepflückt werden konnte. Die größte Menge, die in der Tang-Dynastie verlangt worden war, betrug 9200 Kilogramm Tee. Daher wurden kleinere Mengen dann doch von Teeplantagen genommen, um den gigantischen Bedarf zu decken. Damals hatte man aber auch schon ein ziemlich gutes Verständnis davon, welche Bedingungen die Teepflanzen lieben. Man wusste von der Vorliebe für schattige Plätzchen, weshalb man Tee unter Maulbeerbäumen oder an Nordhängen anpflanzte. Außerdem wusste man, dass Teepflanzen zwar feuchte und regnerische Regionen lieben, zu viel Wasser allerdings auch schädlich für die Wurzeln ist. Und deshalb grub man dann Entwässerungsgräben entlang der Pflanzen, damit überschüssiges Wasser auch abfließen konnte. Während der Song-Dynastie kam der Belüftung der Erde dann besondere Bedeutung zu. Durch die Zugabe von Spreu und gebranntem Lehm in der Erde verbesserte man die Belüftung und außerdem wurde jedes Jahr im Juni die Erde komplett vertikuliert und dabei Unkraut samt der Wurzeln entfernt. Das wurde dann in der Sonne getrocknet und wieder als Dünger auf die Erde der Teepflanzen gestreut. In der Ming-Dynastie wurde dann die vegetative Vermehrung erfunden, bei der man Äste von Bäumen abschneidet, um sie an anderer Stelle wieder einzupflanzen. So viel zum Anbau, kommen wir dann weiter zur Ernte und zur Verarbeitung von Tee. Und die Ernte findet normalerweise im Frühling, Sommer und im Herbst statt. Und wer hätte es gedacht, diese Ernten heißen dann auch Frühlingstee, Sommertee und Herbsttee. Und die unterschiedlichen Ernten unterscheiden sich auch in Form und Qualität. Der Frühlingstee beispielsweise sollte zwischen dem Erwachen der Insekten und dem Getreideregen stattfinden, also etwa zwischen dem 6. März und dem 20. April. Davor sind die Teeblätter noch nicht reif genug und danach sind sie zu alt. Der Getreideregen ist ein ganz typischer feiner Regen, der zu dieser Zeit in Südchina fällt und für neues Wachstum sorgt. Die Teeernte vom Erwachen der Insekten bis zur reinen Helligkeit am 5. April wird auch als erster Tee bezeichnet. Die Ernte zwischen reiner Helligkeit und dem Getreideregen wird Vorregentee genannt, während der Tee, der nach dem Regen geerntet wird, logischerweise dann Nachregentee genannt wird. Und der Preis und die Qualität des Frühlingstees hängt auch von der Zeit der Ernte ab. Grüner Tee aus der ersten Ernteperiode wird als hochwertiger angesehen. Allgemein lässt sich auch sagen, dass grüner Tee und Oolong-Tee besser als neuer Tee ist, während Pu'er-Tee besser mit längerer Lagerung wird. Und nach der Ernte kommt dann natürlich die Verarbeitung, oder? In der Frühzeit des Teegenusses erstmal noch nicht. Damals wurden Teeblätter tatsächlich einfach gekaut, wie Shennong das in der Legende auch getan hat. Oder sie warfen die Teeblätter direkt ins heiße Wasser, wie Shennong das in der alternativen Version der Legende tat. Jedenfalls fand damals noch keine Trocknung statt, wie wir das heute kennen. Das kam dann allerdings später und wurde in der Tang-Dynastie die hauptsächliche Methode der Teeverarbeitung. Zuerst wurde der Tee nach der Ernte mehrere Male gewaschen und anschließend in einem Kessel gedämpft, um den grasigen Geschmack zu beseitigen. Als nächstes wurde der Tee mit kaltem Wasser abgekühlt, das Wasser dann aus den Blättern gepresst und die Blätter dann in einem Behälter gemahlen. Der gemahlene Tee wurde dann in eine kuchenartige Form gepresst, die in der Mitte ein Loch hatte, damit man die Teekuchen auf eine Schnur fädeln konnte. Das machte die Lagerung dann wesentlich einfacher. Als letzter Schritt wurden die Teekuchen dann mehrere Male gebacken und getrocknet. Um den Tee schließlich zuzubereiten, wurde ein Stück aus dem Kuchen gebrochen, zu Pulver gemahlen und mit Wasser aufgegossen. Ähnlich wie wir das heute von Matcha-Tee zum Beispiel kennen. Die Methode des Bratens von losem Tee in Pfannen wurde auch schon in der Tang-Dynastie angewandt, allerdings erst in der Ming-Dynastie perfektioniert. Die Methode erfordert weit weniger Aufwand als das Dämpfen und Backen der Teekuchen, allerdings ist trotzdem einiges an Aufmerksamkeit nötig. Die verwendete Pfanne darf dabei nicht neu sein und es darf auch kein Öl verwendet werden. Zuerst wird die Pfanne vorgewärmt und dann kleine Mengen bis zu 500 Gramm darin gebraten. Um die Teeblätter gleichmäßig zu erhitzen, werden sie oft gewendet und außerdem werden sie dabei sanft geknetet und gedreht, um das Öl aus den Blättern zu entfernen. Am Ende der ganzen Prozedur werden die Blätter dann auf niedriger Hitze gebacken und dabei getrocknet. Doch egal, welche Methode angewendet wird, die richtige Hitze spielt immer eine entscheidende Rolle. Bei zu hoher Hitze verwelken die Blätter und zu niedriger Hitze entfernt nicht das grasige Aroma vom Tee. Wo wir nun wissen, was beim Teeanbau wichtig ist und wie Tee anschließend verarbeitet wird, kommen wir nun zum abschließenden Teil, nämlich den Teesorten. Davon gibt es ganze 6 Stück in China und als erstes haben wir natürlich den grünen Tee, der auch die älteste Teeart ist und den größten Teil der chinesischen Teeproduktion abdeckt. Grüner Tee wird nicht fermentiert und behält damit zum großen Teil den ursprünglichen Geschmack von Tee, der eher simpel, aber elegant ist. Als zweites haben wir den schwarzen Tee, der aus grünem Tee hergestellt wird. Dabei wird der Tee allerdings nicht gebraten oder gedämpft, sondern fermentiert und dadurch erhält der schwarze Tee seinen intensiven Geschmack. Schwarzer Tee existiert tatsächlich erst seit der Qing-Dynastie und ist damit deutlich jünger als grüner Tee. Als drittes haben wir den schon erwähnten Oolong-Tee, der eine Art Mischung aus grünem und schwarzem Tee ist. Oolong-Tee wird teilweise fermentiert, die Veredelungstechnik ist dabei allerdings die vom grünen Tee. Dadurch erhält der Tee auch den frischen Geschmack von grünem Tee, aber den stärkeren Duft vom schwarzen Tee. Die vierte Art war mir bisher als eigenständige Kategorie tatsächlich unbekannt, nämlich der dunkle Tee, zu dem auch der Pu'er-Tee gehört. Für diese Teeart werden die älteren Sprossen mit 5 oder 6 Blättern verwendet, die für grünen Tee beispielsweise ungeeignet wären. Wie schwarzer Tee wird auch dunkler Tee fermentiert und außerdem lässt sich dunkler Tee, wie schon erwähnt, gut lange Zeit lagern und wird mit dieser langen Lagerzeit auch besser. Wie so viele Dinge wurde dunkler Tee zufällig entdeckt. Durch lange Transportwege von Südchina in die nördlichen Provinzen, über das Meer und über Land war der Tee vielen unterschiedlichen Witterungen ausgesetzt und veränderte sich dadurch. Das veränderte Endprodukt wurde aber trotzdem sehr beliebt und zu einer ganz eigenen Teekategorie in China. Als fünfte Kategorie haben wir eine weitere, die mir tatsächlich noch nicht bekannt war, nämlich der gelbe Tee. Und auch gelber Tee war eine zufällige Entdeckung, nämlich als man herausfand, dass grüner Tee, der nach der ganzen Prozedur des Bratens und Knetens nicht sofort getrocknet wurde und sich dabei gelb verfärbte. Zuerst wurde gelber Tee als grüner Tee minderer Qualität angesehen, allerdings bevorzugten manche dann doch den gelben Tee und so wurde er nach und nach zu einer der 6 Hauptsorten. Und auch gelber Tee ist eine fermentierte Teesorte. Ebenso wie die 6. chinesische Hauptkategorie, nämlich dem weißen Tee, der leicht fermentiert ist. Und der hat seinen Namen von den verwendeten Blättern, die auch dreiweiß genannt werden. Das sind einzelne Sprossen mit 2 Blättern, die komplett mit weißen Härchen bedeckt sind. Und die lassen die Blätter dann komplett weiß erscheinen. Und das war's dann auch zu Anbau, Verarbeitung und Teesorten. In der nächsten Folge geht es dann abschließend um die Teekultur in China und die chinesische Teezeremonie. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge wieder gefallen und wenn ihr mir Feedback geben wollt oder Themenwünsche habt, dann könnt ihr mir das gerne per E-Mail schreiben an reichdermittepodcast@gmail.com oder auch auf meinem Twitter-Kanal unter @podcastdermitte. Beide Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr mir gerne helfen, den Podcast weiter zu verbreiten, indem ihr ihn weiterempfiehlt oder auf Apple Podcasts oder auf Spotify eine Bewertung abgibt. Dafür bin ich euch wie immer sehr, sehr dankbar. Damit sind wir dann auch für heute durch und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir das Thema Tee abschließen. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.